an die Nachgeborenen. Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten. Das arglose Wort ist töricht. Eine glatte Stirn deutet auf Unempfindlichkeit hin. Der Lachende hat die furchtbare Nachricht nur noch nicht empfangen. Was sind das für Zeiten, wo ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist, weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt? Der dort ruhig über die Straße geht, ist wohl nicht mehr erreichbar für seine Freunde, die in Not sind? Es ist wahr, ich verdiene noch meinen Unterhalt, aber glaubt mir, das ist nur ein Zufall. Nichts von dem, was ich tue, berechtigt mich dazu, mich satt zu essen. Zufällig bin ich verschont. Wenn mein Glück aussetzt, bin ich verloren. Man sagt mir, iss und trink du, sei froh, dass du hast. Aber wie kann ich essen und trinken, wenn ich es den Hungernden entreiße, was ich esse, und mein Glas Wasser einem Verdurstenden fehlt? Und doch esse und trinke ich. Ich wäre gerne auch weise. In den alten Büchern steht, was weise ist. Sich aus dem Streit der Welt halten und die kurze Zeit ohne Furcht verbringen, auch ohne Gewalt auskommen, Böses mit Gutem vergelten, seine Wünsche nicht erfüllen, sondern vergessen, gilt für weise. Alles das kann ich nicht. Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten. In die Städte kam ich zu der Zeit der Unordnung, als da Hunger herrschte. Unter die Menschen kam ich zu der Zeit des Aufruhrs und ich empörte mich mit ihnen. So verging meine Zeit, die auf Erden mir gegeben war. Mein Essen aß ich zwischen den Schlachten, schlafen legte ich mich unter die Mörder, der Liebe pflegte ich achtlos und die Natur sah ich ohne Geduld. So verging meine Zeit, die auf Erden mir gegeben war. Die Straßen führten in den Sumpf zu meiner Zeit. Die Sprache verriet mich dem Schlechter. Ich vermochte nur wenig, aber die Herrschenden saßen ohne mich sicherer. Das hoffte ich. So verging meine Zeit, die auf Erden mir gegeben war. Die Kräfte waren gering, das Ziel lag in großer Ferne. Es war deutlich sichtbar, wenn auch für mich kaum zu erreichen. So verging meine Zeit, die auf Erden mir gegeben war. Ihr, die ihr auftauchen werdet aus der Flut, in der wir untergegangen sind, gedenkt, wenn ihr von unseren Schwächen sprecht, auch der finstern Zeit, der ihr entronnen seid. Gingen wir doch öfter als die Schuhe die Länder wechselnd durch die Kriege der Klassen, verzweifelt, wenn da nur Unrecht war und keine Empörung. Dabei wissen wir doch, auch der Hass gegen die Niedrigkeit verzerrt die Züge. Auch der Zorn über das Unrecht macht die Stimme heiser. Ach, wir, die wir den Boden bereiten wollten für Freundlichkeit, konnten selber nicht freundlich sein. Ihr aber, wenn es so weit sein wird, dass der Mensch dem Menschen ein Helfer ist, gedenkt unserer mit Nachsicht.
Ja, ihr hört eine Sendung von Queer Uferlos, Redaktion bei Radio Lora 92.4, am 1., 2., 3. Donnerstag im Monat und heute eine besondere, deswegen heute kein fröhlicher Jingle voraus, sondern Ja, Erinnerungen an Therese Giese, die diesen Text gerade gesprochen hat, von Bert Brecht an die Nachgeborenen. Vor 50 Jahren gestorben in München, 1975. Und ja, sie war eine der wichtigsten im Ensemble der Kammerspiele eine ganze Zeit lang. Hatte aber zuerst ein Kabarett gemacht mit Erika Mann und Klaus Mann und vielen Freunden zusammen, hatte eine jahrelange Beziehung mit Erika Mann. Sie hatten das Kabarett am 1. Januar 1933, die Pfeffermühle, neben dem Hofbräuhaus in einem Hotel eröffnet. Konnten allerdings nur ein paar Monate spielen, denn dann war die Machtergreifung und es zeigte sich, dass es für sie besser war, als jüdische, aus Familien geborene, in die Schweiz zu fliehen und später in die USA. Die Pfeffermühle gab es eine Zeit lang in Zürich, sehr erfolgreich. Das Stück hieß Der Lügenprinz und ging über Adolf Hitler. War schon eine sehr deutliche, schöne Geschichte, schreckliche Geschichte. Kam in der Schweiz sehr gut an. In Amerika war der Erfolg dann nicht mehr so groß. Und ja, später kam sie zurück nach Deutschland, auch wieder an den Kammerspielen. Ich konnte sie noch in den 70er Jahren dort erleben. Und ja, es war eine ganz tolle, total engagierte Frau. Wie eine, die auch in diesen Tagen gestorben, also gestern gestorben ist, Peggy Panas in Hamburg, auch ein jüdisches Kind gewesen und von den Eltern noch, weil sie die Flucht nicht geschafft hatten, kein Geld hatten und Lungenbehandlung brauchte der Vater, glaube ich, und da haben sie das Kind nach Schweden geschickt zu einem Kindertransport und da hat sie überlebt und war in der Hamburger Szene zu Hause und hat dort auch gegen den Paragraph 175 gekämpft mit der schwulen Szene und die wird ihr in den nächsten Tagen sicher einen großen Abschied noch bereiten. Jo. Und wir sind dabei, einen Abschied vorzubereiten für Horst Mittelhoff, der am 22. Februar ganz plötzlich, wir hatten zwar gewusst, dass es mit Krankheit und Alter schon zu Ende geht mit 82 Jahren, aber dann ging es doch viel rasanter, als wir gedacht hatten. Und heute sind meine Gäste hier. Im Studio, ich heiße Fritz Letsch.
Alexander Dittberner oder Flocati.
Nelson González.
Ja, und der Lutz.
Und der Lutz. Ja, Silvester hatten wir noch schön gefeiert bei Alex und Horst. Und dann ging es halt so leise abwärts.
Dann ging es zügig, ja, dann hast du echt zuschauen können. Das waren echt, die letzten drei Monate gingen, die letzten zwei Monate gingen rasant bergab. Also das war schade zum Anschauen, aber du hast ja nichts mehr dagegen machen können.
Ja.
Also außer lieb sein und da sein und halt das bisschen Hoffnung als Fels in der Brandung, wenn es halt dann nicht mehr weitergeht und dann.
Und es gab schon ein paar Jahre vorher eine Krebstherapie und Operation, aber die Tumore haben doch gestreut und ja, all die Medikamente haben dann nichts mehr geholfen mit der Zeit.
Mhm.
Ja.
Ja, aber genau, ich... Der Alex und ich, wir waren aber noch mit Horst am 1.12.24, also vor gut drei Monaten, sind wir da mitgelaufen bei dem Candlelight Walk. Und da ist der Horst noch ganz aktiv gewesen. Also in der Kälte vom Sendlinger Tor bis bis zum Odeonsplatz und wieder zurückgelaufen.
Ja.
Also da war er noch volle Energie. Und 2. Februar, da waren wir mit Horst im Sub bei einer Vernissage. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere, da war es ziemlich voll. Die Ausstellung hieß Unter Wolken von Lukas Steiner, ein junger Mann aus Markt Oberndorf.
Mhm. Ja.
Ja, ich kann erzählen, als ich den Horst kennengelernt habe, das war in dem Club Underground. Ich habe ihm ein Bier eingeladen und dann er hat mir zu sich zu Hause eingeladen. Und das erste Mal, dass ich ihn besuchte, sagt mir, weißt du, was ich heute gemacht habe? Ich habe mir ein Grab gekauft. Ach so, ja, das Grab liegt vor dem Grab seines gestorbenen Freundes. Und das war ein Grundstück ganz frei. Und er hat sofort gekauft. Aha, okay, wurde sehr überraschend für mich. Und eine Woche später hat mir gesagt, weißt du, auf dem Grab können mehrere Freunde dabei sein. Müsstest du in mein Grab auch, also mitteilen? Und ich war verheiratet mit einem Mann, mit der David. Und ich habe ihm gesagt, ja, hätte ich gerne schon, aber nur, wenn mein Mann auch. Und da hat er gesagt, natürlich, wer bin ich, um zu sagen nein. Mhm. Und deswegen, später, mein zweiter Freund, der Werner, hat auch gesagt, ah, ich hätte gerne auch in dasselbe Grab. Und der Werner, natürlich, der Horst hat auch gesagt, wer bin ich, um nein, ja, zu sagen. Natürlich. Und jetzt, es ist so, dass der erste, der gestorben ist, ist mein Mann, der David. Der zweite war der Werner, mein zweiter Freund. Der dritte ist der Horst. Und der nächste werde ich.
Naja, auf den Grab. In dem Grab liegt schon auf ihn wartend Tommaso. Also eigentlich.
Nein, das ist das Grab
daneben. Ach, so das Grab.
Ah, okay, okay.
Entschuldigung,
jetzt habe ich es gecheckt.
Wann war das im Underground etwa?
Das war ungefähr, ich kann sagen, Ende 2013. Mhm. Dann haben wir eine Zeit, viele Sachen zusammen, ja, erlebt, 2014. Und wir waren zusammen beim Schwimmen in Dantebad. Dann waren wir in CSD einmal zusammen. Und ich war in Oberanger, in dem Rosenmontag, als er diese rosa Perücke getragen,
ja,
hat.
Ja, die hat er oft getragen dort. Weil er diesen Rosenmontag mitorganisiert hatte im, ja, Hintergrund und ganz viele dieser Plakate gestaltet hat.
Genau. Und da war ich auch dabei.
Mhm. Und viele Leute kannten ihn ja als Fotografen in der Szene bei CSD mit großer Kamera unterwegs zu sein. Das war damals noch ganz neu, denn früher hatte man ja enorm Angst, öffentlich irgendwo abgelichtet zu werden oder in der Zeitung zu stehen. Bei Guido Wahl war das ja, sein Coming Out, auch in der Firma. Also der hatte in einer Maschinenbaufirma gearbeitet und war plötzlich in der Zeitung bei einem dieser ersten CSDs in München. Aber Horst hatte eben das Vertrauen der Leute auch. Und weil er eben, ja, gut umgänglich war, hat er ganz viele dieser Feste und CSD-Treffen und Vio Rosa waren mal ja so große Treffen auch, viel fotografiert. Und da gibt es eine ganze, ganze Menge von Bildern von ihm noch. Einen großen Teil hat das Forum Queeres Archiv und da ist auch einiges im forummünchen.org zu finden, im Archiv, was so seine Fotos sind. Ja, wo fangen wir denn an? Tommaso war sein Freund. Tommaso hat er kennengelernt, da war Tommaso schon infiziert und Ja, Horst war Vorstand gewesen im Verein für sexuelle Gleichberechtigung, VSG, in den 80er Jahren oder später als 78, in Anfang 80, glaube ich. Anfang 80, als der VSG nicht mehr im Keller war, da weißt du besser Bescheid, Lutz. Zuerst war der Keller in der Weißenburger Straße und dann gab es das Zentrum in der Dachauer.
Meine Notizen sagen, 1985 war der Umzug vom Weißenburger Platz in die Dachauer Straße.
Genau. Ah ja. Mhm.
Und ja, Horst war halt da auch recht aktiv mit dem. Erstens hat er Artikel geschrieben für das Kellerjournal, dem Magazin des VSG. Später, genau nach dem Umzug, wurde es dann in Südwind umgetauft. Und ja, die Auflage war recht gering. So zwischen 100 und 200 Stück, schätze ich. Mhm. Das ja, haben wir dann halt. Da meistens so am Boden kauernd zusammengeklebt, die Schnipsel aus
die Druckvorlagen.
Artikeln und Fotos und die Überschriften. Und es wurde dann ganz einfach kopiert. Teilweise im VSG oder auch mal in seiner Wohnung. Ja, genau.
Ja, und aus dem VSG wurde dann ja auch, also es haben sich vier Gruppen gefunden in München,
oder
der MLC,
sollte man vielleicht erst noch die was Huck. Zum VSG, was der VSG so war.
Ja, bitte.
Ja, also die genaue Geschichte kenne ich jetzt nicht, oder alle Einzelheiten vom VSG, aber es war so mehr oder weniger ein nicht vergleichbar mit dem heutigen Sub, aber so die es von der Größe her, es war alles etwas familiärer, aber es gab zweimal wöchentlich ein rosa Telefon, wo also Leute anrufen könnten, wenn sie Probleme oder Fragen haben. Rund ums Thema, dann ein Gesprächskreis Politik, eine Jugendgruppe hat sich auch schon getroffen, wöchentlich. Und da gab es noch so für die Allgemeinheit zwei Treffen pro Woche. So einmal mit Thema und einmal ein offener Abend. Also, ja, ich kann mich erinnern zum Beispiel, dass der Thomas Niederbühl da war oder ein Abgeordneter der SPD. Genau, die sind da Rede und Antwort gestanden. Eine kleine Teekarte war auch schon. So, es gab sogar was Warmes zu essen. Ich glaube, ein Gulasch-Eintopf aus der Dose. Ja, also alles noch nicht so professionell, aber
als kleiner, doch. Heimlicher Verein. Und dann kam das Thema AIDS daher.
Es war halt immer etwas versteckt. Erst im Keller und dann im Hinterhof und am Dach. Es war jetzt nicht so sichtbar nach außen. Ja, und kulturelle Veranstaltungen gab es auch ab und zu, so Liederabend mit, ach Gott, ja, die Namen fallen mir jetzt nicht so ein.
Ist auch nicht aber so wichtig. Damals hat man ja auch den Namen nicht ausgesprochen. Man hatte kaum den Nachnamen gesprochen. Es war ja noch alles ängstlich und unter Verfolgung.
Er war versteckt, er war im Hintergrund.
Ja.
Ja, ich kann sagen, der Horst hat mir erzählt, dass er ist in den USA zusammen mit Tommaso geflogen. Mhm. Und der Tommaso hat seine Pillen hier gelassen, hat vergessen seine HIV-Pillen. Deswegen waren ein langer Monat und er hat einen langen Monat die Pillen nicht genommen. Dann kamen sie zurück. Und der Tommaso wurde verschlechtert und dann ist gestorben.
Ah ja.
Das hat mir der Horst erzählt.
Ja.
Ja.
Ja. In der ersten Phase von AIDS sind die Leute ja relativ schnell innerhalb von ein paar Wochen gestorben, nachdem man gemerkt hat, dass sie infiziert sind. Aber dann gab es die ersten Medikamente. Manche haben die einen vertragen, manche andere. Also da wurde ganz viel experimentiert. Aber sie hatten noch eine USA-Reise gemacht, ja.
Aber damals, der Tommaso musste mehrere Pillen nehmen. Da war der Anfang, ja. Nicht wie heute, die sind eine Pille oder zwei.
Ja.
Es waren mehrere Pillen jeden Tag. Und hat die Pillen vergessen, einfach.
Ja. Ja, Horst war gerne auf Reisen gewesen. Diese Indienreisen waren früher, glaube ich. Oder waren die dann?
Ich glaube, er war früher. Er alleine. Ja. Ich glaube, zweimal war er in Indien.
Mit einem Helmut war er wohl auch in Indien mal?
Einmal war mit einem Freund, ja, ja, genau.
Weil es gibt Fotomappen. Es gibt so riesige, große Mappen voller, großer, toller Fotos. Weil er ja im Verlag gearbeitet hatte früher. Er war mal Setzer gewesen und in einem medizinischen Verlag.
Selecta,
genau. Das sind deine ersten Informationen über die Szene gewesen.
Ah, nee, auch. Also ich komme eigentlich aus der Oberpfalz und bin ein Kind der 80er. Homosexualität war jetzt bei uns in der Familie eher nicht so gern gesehen und eher verpönt. Also mein Vater, würde ich sagen, war ein homophober Mensch. Aber diese Homophobie hat letztendlich dazu geführt, dass die Wellen, die hier unten in München veranstaltet worden sind, in ein Echo gemündet sind, das in meinen Ohren gemündet ist. Also ich habe aus dritter Hand eigentlich in meiner Kindheit die Szene live miterlebt. Und das hat mich dann auch immer irgendwie so ein bisschen hintergründig mit beeindruckt und geformt und dann die Richtung entschieden. Und ich bin heilfroh, dass ich dann irgendwann den Horst kennengelernt habe, weil der maßgeblich daran beteiligt war, dass ich ab und zu eine Tracht Prügel gekriegt habe oder ein paar Schellen, weil mich Themen interessiert haben, die mich nicht interessiert haben durften.
Als damals noch als Kind und als Jugendlicher. Als Kind,
ja. So, bei mir fing das mit 6, 7 an.
Bei Selecta hatte Horst dann auch, also in dieser Ärztezeitschrift, was das war, sein Coming Out, als es um Themen zu AIDS ging und er selber auf dem Titelblatt gelandet war und auch mit so Kondomen über die fünf Finger. Fotografiert. Also er hat damals eine Ausbildung gemacht, dann in Grafikdesign in dieser Firma möglicherweise, also nehme ich mal an. Und ja, konnte dann seine Fotofähigkeiten mit den Druckgeschichten zusammenbringen. Darum gibt es diese ganzen tollen Ausstellungsmappen und diese ganzen Reisezusammenstellungen. Und ja, ganz viele Fotos von Fotoreihen von CSDs oder eben dann auch von dem Stein in Dachau. Wer mag denn mit dem Stein anfangen?
Also in Dachau gibt es, im KZ gibt es einen Stein, der zum Gedenken an die homosexuellen Opfer der Nationalsozialisten ist. Und um diesen Stein gibt es eine große Geschichte, nämlich die, dass der sich nicht von hat alleine legen lassen, sondern dass da sehr viele Opferverbände irgendwie auch was dagegen hatten und sich dementsprechend der Stein hat sich erstreiten lassen.
Ja, ja. Also ja, die Münchner Schwulengruppen haben diesen Stein gemacht, weil es in Mauthausen schon so einen gab und in Berlin am Nollendorfplatz. Das Rote Dreieck.
War 1985.
Ja.
Und genau, es hat praktisch 5 Jahre Protestaktionen und Plakataktionen gebraucht, bis das Komitee zugestimmt hat.
Also das Häftlingskomitee von Dachau. Ja,
dass der Stein in der Kirche oder im Vorraum der, von der Kirche.
Die evangelische Kirche hatte so ein, das ist so unter dem Vordach, dem Stein eine Heimat gegeben über etliche, über 5 Jahre. Und dann gab es also regelmäßig Proteste, weil dieser Stein ja eigentlich in diese Gedenkkammer des KZ, wo alle anderen Opfer auch... Devotionalienraum heißt es, ja.
Ja, genau.
Wo da gedacht wird. Aber das Häftlingskomitee hat eben verdammt lang gebraucht und es gab dann jährlich eine große Demo, wer Schwule ausgrenzt, verurteilt sie heute noch. Und für Horst war das ja, das beschreibt er so in seiner Geschichte, als ich Kind war, wurden Leute wie ich noch umgebracht im KZ.
Ja, das ist nach 5 Jahren aufgestellt worden, konnte da im Vorraum von der Gedenkkirche, das ging ja auch nur, weil die Kirche das eben zugelassen hat. Sie hatte eigenes Hausrecht.
Ja.
Weil der Rest der Gedenkstätte war, ist wohl unter Hausrecht dieses Komitees der ehemaligen Häftlinge. Und genau, Horst schreibt in einem Artikel, dass 1995 dann auf Drängen von Max Mannheimer dann der Stein endlich aufgestellt werden durfte in dem Devotionalienraum. Genau, und das war dann allerdings schon der zweite Stein, weil der erste Stein war nicht wetterfest, der ist mit der Zeit zerfallen, wurde dann in den Räumlichkeiten vom mittlerweile genau entstandenen Sub aufbewahrt.
Kann man sich ja auch heute noch anschauen.
Und eine wetterfeste Version hergestellt, ist, ja, nachgemacht. Und diese kam dann in den Devotionalienraum.
Da hat sich der Horst immer wahnsinnig drüber gefreut, dass das passiert ist, dass der nicht witterungsbeständige Stein den Vorreiter gestellt hat für den witterungsbeständigen Stein, der jetzt sowieso im Drinnen steht.
Ja. Ja, ich denke, dass wir die Geschichte...
Könnte man als absurd bezeichnen. Ja. Wobei, als der Stein dort aufgestellt wurde, war das alles noch so vollgestanden, unübersichtlich, dass man im Grunde nicht gesehen hat.
Ja.
Erst bei einer späteren Neugestaltung hat er dann seinen adäquaten Platz, wo er dann auch sichtbar ist.
Ich denke, dass man die Geschichte bei der Beerdigung noch ausführlicher vorlesen könnten. Die soll am 31.03. am Waldfriedhof sein. Im neuen Teil.
9.45 Uhr.
Um 9.45 Uhr in der Aussegnungshalle im neuen Teil am Waldfriedhof. 31.03. Wir haben Zeit bis um 11 Uhr, also wir haben 2 so Zeitfenster gebucht und dann geht es mit der Urne zum Grab auf die Grabstelle 457 in das Gräberfeld. Und ja, ihr seid herzlich eingeladen zu kommen, zu hören, was wir, oder auch noch beizutragen. Und ihr könnt auch jetzt dann noch anrufen, die 489-523-05, wenn ihr etwas beitragen wollt. Und wir geben uns jetzt ein bisschen Musik, die sich Horst gewünscht hat, in den Hintergrund. Aber wir haben, glaube ich, schon einen Anrufer. Günther, stellst du es schon rein? Oder? Ja. Wahrscheinlich ist es Lohengrin.
Das könnte sein. Das könnte sein.
Ja. Der Tod und das Mädchen ist die Musik, die wir nachher hören werden. Das zweite Motiv. Ja, jetzt haben wir jemanden am Telefon. Hallo?
Ja, guten Abend.
Guten Abend.
Servus.
Servus, grüß Gott.
Erzähl uns deine Geschichte zu Horst.
Horst war einer, der sehr zielstrebig für uns gekämpft hat. Ich bedanke mich bei ihm.
Wann hast du ihn? Ja?
Ich habe mit ihm zusammen einiges gemacht. Ich habe ja den MLC gegründet. Und ich, in tiefer Dankbarkeit, sage ich Danke.
Vor 50 Jahren?
Ja, vor 50 Jahren.
Vielen Dank dafür.
Das war noch sehr mutig damals.
Ja, es war ja noch alles verboten. Wir haben ja auch, der Münchner Club hieß ja Münchner Lederclub, und als wir den dann e.V. machten, haben wir den Leuten Sand in die Augen gestoßen und haben daraus Löwenclub gemacht, ne? Weil es ja noch alles verboten war. Und die haben also bei dem e.V. gedacht, wir sind ein Fußballverein.
Ah ja, kannst du dein Radio im Hintergrund ein bisschen leiser machen?
Moment, ich habe Fernsehen.
Ah.
Ich liege im Krankenbett.
Oh, in Berlin.
Ja. Ach mein Gott, es geht nicht.
Jetzt ist aus.
So ist besser. So. Ja, jetzt ist wunderbar.
Naja, ich komme nach München am 20.
Am 31.
Nein, da kann ich nicht.
Ach so, du kommst am 20.
Ich komme am 20. nach München und bleibe bis 26. zum Startfest vom MLC.
Ah ja.
Ja.
Gut, dann müssen wir noch ein paar mehr schöne Bildchen machen für Starkbierfest. Wie viele Leute erwartet ihr denn?
Das weiß ich nicht. Ich nehme an, dass es so 400-500 sind.
Oh, okay.
Ne?
Ja.
Das ist Augustina am Sonntag, den, glaube ich, der 24.
Aha.
Oder 20.
Gut.
Ich habe es. Jedenfalls ist es Sonntag.
Um das Starkbierfest herum werden wir dann sicher irgendwann mal zusammentreffen. Ja.
Okay, melde dich dann.
Ja.
Ne?
Okay,
dann
wir sehen
uns. Euch alles Gute.
Danke und dir gute Anreise.
Ich bedanke mich. Wiederhören.
Ja. Ciao.
Ciao.
Ja. Horst hat sich zwei Lieder gewünscht. Das eine würde ich jetzt beginnen lassen und dann in den Hintergrund gehen später. Der Tod und das Mädchen vom Escher Quartett gespielt. Und das andere machen wir gegen Ende. In der Garda da Vida werdet ihr vielleicht in voller Länge hören mit uns, aber reinplappernd nach einem Anfang. Bitte, Günther, danke.
Lora München, das freie Radio. Sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und freitags von 16 bis 21 Uhr. Zu hören auf der UKW-Frequenz 92,4, montags bis freitags täglich 21 Stunden auf DAB+ und rund um die Uhr als Stream und Podcast. Wenn Ihnen das LoRa-Programm gefällt, spenden Sie uns und wir geben Ihnen die Quittung. Informationen zu Spenden oder Förderabo unter 089 480 2851. 089 480 2851.
Wenn eine Gesellschaft keine freie Entwicklung von Frauen zulässt, dann muss die Gesellschaft verändert werden.
Elizabeth Blackwell, britische Ärztin.
Lora München, dein freies Radio. Nicht nur im Frauenmonat März, feministisch.
Ja, wir hören noch ein bisschen im Hintergrund weiter, aber reden weiter. Wer mehr zu Horst Mittelhoff, also die Grunddaten, wissen möchte, findet die im Internet auch unter münchenräte.wordpress.com. Da habe ich ein paar Sachen zusammengestellt und ansonsten gebt ihr einfach mal Horst Mittelhoff ein. Dann findet ihr sicher verschiedene Dinge inzwischen. Es ist noch nicht viel. Und lasst euch nicht irritieren, Thomas Mittelhoff ist nicht verwandt oder verschwägert, der große Betrüger. Ja, wir haben wieder einen Anruf. Bitte. Ja, hallo. Hallo.
Hört ihr mich schon? Ich bin der Michael. Ja.
Servus Michael.
Jetzt, hallo.
Servus.
Servus ihr alle.
Ja, was erinnerst du?
Ich habe lange Uferlust nicht mehr gehört und freue mich über diese ruhige und unaufgeregte Sendung. Ich habe den Horst auch gekannt, nicht besonders gut. Ich bin nämlich einer der Mitarbeiter vom Kellerjournal und Südwind aus den alten Zeiten. Kenne auch noch das alte Zentrum in der Weißenburger Straße und habe den Horst dann halt in der Zeit nach 86 kennengelernt, als wir dann alle in der Dachauer Straße, als der VSG dort war. Und ich habe auch viel Fotos gemacht. Das war auch eine der Tätigkeiten für Kellerjournal und später für den Südwind. Und da haben wir uns halt dann notgedrungen oder sozusagen automatisch dabei dann flüchtig kennengelernt und sind wir uns immer wieder über den Weg gelaufen und so. Und ich habe heute erst erfahren, dass er gestorben ist, weil ich, wie gesagt, gar keinen Kontakt zu ihm so hatte.
Mhm.
Und wollte mich jetzt halt nur kurz mal melden, um das kurz so zu erwähnen. Vielleicht, was mich interessieren würde, Fritz, wie hast du den Horst kennengelernt?
Das, wenn ich wüsste. Es war so ein Gefühl, dass wir uns schon immer kennen. Ich war ja früher im VSG schon mal gewesen, um 76 das erste Mal, 78 dann bei Rosa Telefon in dieser Gruppe. Rat und Tat hieß die früher. Das Beratungstelefon, was wir dann Rosa Telefon genannt haben und wo sich die Süddeutsche damals noch geweigert hat, eine Anzeige zu setzen, weil sie meinten, dass das sowas wie Strichervermittlung oder sowas wäre, weil damals ja in den Zeitungen noch so die Susi und die Rosi von in der großen Stadt draußen immer inseriert hatten. Und wir konkret, also unsere intensivere Geschichte war erst viel später nochmal nach AIDS-Hilfe und im Sub und vor allem jetzt im neuen Sub, Horst ist gerne in die Sauna gegangen und Sonntagabend regelmäßig haben wir uns im Sub getroffen und diesen Kreis von Sonntagabend im Sub, den gibt es immer noch. Also da gibt es mehrere Kreise, die sich Sonntagabend dort treffen und diese Freundeskreise. Und da ist es einfach mal immer intensiver geworden, zum einen zu erinnern an alte Zeiten und Ja, diese Dachau-Geschichten, da war ich auch mal dabei gewesen, eine Phase. Und ja, dann doch, wir haben sehr viel im Queeren Archiv damals zusammengearbeitet. Da war er ja auch Ehrenmitglied gewesen, bis es einen Konflikt gab um Ledergeschichten und um die Akzeptanz von ja, Oktoberfest und schwuler Szenen, was von den Lesben damals sehr schief angeschaut wurde. Ja.
Ja, das ist ja auch interessant. Ich kann mich auch nicht genau erinnern, wie ich ihn kennengelernt habe. Ich weiß nur, das muss im Sub in der Dachauer Straße gewesen sein. Also nicht im Sub, Entschuldigung, im VSG in der Dachauer
VSG,
Straße.
VSG, ja.
Und vorhin, wie ihr euch so unterhaltet habt, ist mir dann, da ging es ja auch um Liederabende.
Ja.
Und es gab einen Liederabend, an dem ich mich erinnere, und zwar deshalb, weil ich da ein paar Fotos gemacht habe und auch den Liederabend komplett aufgenommen habe auf Tonband. Und das war der Hans Luther, ich glaube, der ist ziemlich bekannt noch.
Ja, ich habe lange nichts mehr gesehen und gehört von ihm.
Ich auch nicht. Aber als schwuler Pfarrer hat er war eben auch ein begeisterter Gitarrespieler und Sänger und hat dort öfter, ich habe nur eines miterlebt, öfter Lieder gesungen im VSG. Und ich weiß auch, im Sub hat er das einmal gemacht, irgendwann in den 90er Jahren. Das ich dann auch noch aufgenommen habe.
Ah ja.
Ja. Und das würde mich ja sogar freuen, wenn ich dir da vielleicht mal 2, 3 Sachen zur Verfügung stellen könnte, falls du da Interesse dran hast.
Aber gerne. Also ich denke, so schwule Geschichte muss sowieso noch mal mehr in dieser Zeit aufgearbeitet werden oder gesammelt werden. Mhm. Und im Forum gibt es ja viele Fragmente, jetzt den Teil vom Nachlass von Gerd Wolter, von Guido Wahl, alle diese Figuren, die damals ja, sehr wichtig wurden, dann in dieser AIDS-Bewegung. Und da hat sich viel etabliert.
Es tut mir so leid, dass ich jetzt nicht so viel über den Horst sagen kann, weil ich, wie gesagt...
Du, kein Problem, wir haben viel zu viel schon beinahe für unser Stündchen jetzt.
Ja, und ich wollte mich eigentlich auch dann bei dir bedanken, dass du mich informiert hast über die Sendung, dass die kommen würde.
Ja, ich bin über die Fotos von Horst auf deinen Namen gestoßen. Er hat
ja,
nämlich brav dazu geschrieben.
Gar nicht, dass ich damals beim Kellerjournal war.
Ja, das wusste ich nicht.
Ja, naja, okay.
Gut.
Gut. Danke, dass ihr mich in die Sendung kurz reingenommen habt und ich wünsche euch noch viel Spaß.
Ganz herzlichen Dank dir fürs Anrufen.
Vielen Dank.
Ciao.
Ciao. Oh. Jetzt würde ich noch mal gerne erzählen, wie ich den Horst kennengelernt habe.
Ja, genau.
Weil ich habe den Horst über dich kennengelernt, Fritz.
Mhm.
Zum ersten Mal. Aber ich habe eine andere Anekdote, warum ich den Horst jetzt die letzten 2 Jahre gepflegt habe, fast 3 Jahre. Der Grund dafür war ein Foto, das der Horst selber im Ausfahrtsrückspiegel in der Blutenburgstraße, Ecke Adamstraße, gemacht hat von sich selbst und seinem Rollator. Und in diesem Spiegel ist mit Lippenstift ein Herzchen hineingeschmiert. Und das hat mir das Herz gebrochen. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss da noch was erledigen. Und dann hat sich das gefügt und dann habe ich den Horst angerufen und dann hat er sich... Also, der hat sich sehr damit bereit, also der war super einverstanden, dass ich mich da unterstützend ihm an die Seite stellen will.
Du hast ja vor etlichen Jahren schon mal bei ihm kurzzeitig gewohnt.
2014, aber da ging es ihm halt noch so gut und so fit.
Ja.
Und eigentlich haben wir damals, ich weiß nicht...
Da haben wir noch regelmäßig Fahrradausflüge gemacht.
Ja, wir haben halt damals so ein bisschen irgendwie schon indirekt was ausgemacht, dass der Tommaso, der ist ja zu Hause bei sich in der Wohnung gestorben, also bei ihm in der Wohnung.
Mhm.
Und er wollte ihm halt gleich tun und das wollte er halt auch für sich. Und also man kann schon allein in der Wohnung sterben, aber es ist ein bisschen anstrengend. Wenn man Hilfe hat, geht es leichter.
Ja, es gab ja zum Glück noch den Pflegedienst dazu.
Ja. Der Pflegedienst
und deine Haushaltsarbeit.
Ich habe es gern gemacht.
Ja. Und wir hatten irgendwann 22 Also so eine Krankheitsgeschichte hatte diese Sachen mit Vorsorgevollmacht und sowas erledigt, damit das auch möglich ist, zu Hause zu bleiben. Und er hatte eine gute Pflege, eine gute Betreuung auch durch den Hausarzt.
Den
Helmut Hartl.
Ja.
Und natürlich auch die Kontakte in der AIDS-Hilfe, die uns dabei beraten haben, was im Einzelnen zu machen ist mit Vorsorgevollmacht und all diesen Dingen. Also Rosa Alter, die Anna Geiger, wird sicher auch kommen und hört vielleicht zu und kriegt ihr Dankeschön jetzt schon mal voraus. Ja, es wird ein Montag sein, der 31.03., 9.45 Uhr am Waldfriedhof.
Neuer Teil.
Gräberfeld 457.
Nein, die zuerst in die Aussegungshalle und Anreise am besten über den Loretto-Platz. Also nicht vorne an der Hauptstraße, wo der Bus zum Waldfriedhof der normale ist, sondern zum Loretto-Platz fahren. Da hinten ist es zum neuen Teil zur Aussegungshalle am besten ausgeschildert, glaube ich, und der kürzere Weg. Sonst läuft man am Waldfriedhof ganz schön lang rum. Aber es gibt im Internet auf dieser Seite münchenräte.wordpress.com auch die Karte vom Waldfriedhof mit der Anreise. Oder ja, wer an fritz@joker-netz.de eine E-Mail schreibt, kriegt auch sämtliche Informationen, die wir gerade so zusammengetragen haben, zugeschickt.
Und im Übrigen möchte ich den Leuten um mich rum und um den Horst wahnsinnig danken, dass ich so gut aufgefangen werde, mich das jetzt so nicht so umschmeißt und die Beerdigung glatt durchläuft. Bitte.
Ja, und wir müssen noch dazu sagen, bitte keine großen traurigen Beileidsbekundungen und so weiter. Horst konnte tatsächlich so sterben, wie er wollte. Und es war für uns alle ja eine gute Sache.
Der letzte Satz in seiner Patientenverfügung ist,
ich bin alt genug zum Sterben.
Genau, das war's.
Genau.
Da gibt es nämlich so ein Freifeld, haben Sie noch was zu sagen? Ich bin alt genug zum Sterben.
Genau das.
Ja, noch ein Punkt, wo machen wir weiter? Sonst gehen wir in Agada da wieder, in den Garten des Lebens.
Ja, bitte, bitte.
Da ist er schon. Und Günter Bauer, herzlichen Dank für die Technik in unserer chaotischen Vorgehensweise. Aber los geht's.
Don't you know that I'm loving you? In a garden of Eden, baby. Don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and I'll take my hand? Oh, won't you come with me and I'll walk this land? In a garden of Eden, honey, don't you know that I'm loving you? In a garden of Eden, baby, don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and take my hand? Walk this line.
Ja, lass Rügen noch ein bisschen weiterlaufen, lieber Günther. Und wir gehen allmählich dran, uns zu verabschieden. Ja. Ihr habt die allerletzte Chance, eine Minute noch anzurufen. 489-52305. Ich sag's nochmal, 489-52305. Die 089 voraus, weil das eine Festnetznummer ist. 089-489-52305. Inagata Davida begleitet uns dann hinaus. Ich bin Fritz Letsch und Redaktion Queer Uferlos freut sich ja über Mitwirkende. Wir haben inzwischen auch etliche jungen Leute, ein ganz neues Projekt für junge Leute mitzuarbeiten. Die müssen natürlich nicht über lange Geschichte Bescheid wissen, aber sie können viel dazu lernen, denke ich.
Ein wunderschönen Gruß vom Horst richte ich euch allen aus. Piep, 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 ich habe euch alle lieb.
Ja, ich kann sagen, der Horst war für mich ein toller Mensch. Und manchmal es war so wie ein Vater für mich, manchmal ein Bruder, aber vor allem es war ein sehr besonderer und wichtiger Freund in meinem Leben. Und ich habe von ihm viel gelernt und ich bin bei ihm sehr dankbar.
Ja, so geht es mir auch. Noch ein Wort von dir, Lutz.
Ach, ich wünsche allen da draußen eine angenehme Nachtruhe.
Ja.
Jo, schlaf gut, mach was draus.
Und kommt am 31.03. in den Waldfriedhof, wenn ihr um 9.45 Uhr schon aufstehen könnt.
457 Gräberfeld.
Danke, Günther. Danke, Jethro Tull.
Gute Nacht. Oder?
Was ist
in der Garten? Guten Abend.
Iron Butterfly.
Iron Butterfly, Entschuldigung. Das Alter.
Jo, ciao.
Ciao.
Programmhinweise.
Münchenweit Brücken bauen. Unter diesem Motto lädt die Münchner Freiwilligenmesse in das neue und alte Rathaus ein. Am Sonntag, den 16. März, informieren über 70 Münchner Organisationen, Vereine und Initiativen über ihre Angebote, sich gemeinnützig zu engagieren. Der Eintritt ist frei. Gezeigt wird, wie ehrenamtliches Engagement Positives bewirken kann und wie Bürgerinnen und Bürger in den Bereichen Soziales, Gesundheit, Inklusion, Vielfalt, Kinder und Jugendliche, Senioren, Kultur. In der Freiwilligenmesse am Sonntag, den 16. März von 10 bis 17 Uhr im neuen und im alten Rathaus. Und jetzt schon unter münchner-freiwilligen-messe.de.
Auch Lora München ist dabei, euer freies Radio für München. Besucht unseren Stand im großen